Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser Kanzelgruß und auch die Gnadenzusage stammen heute aus dem Römerbrief. Schon vor zwei Wochen haben wir gehört, dass Paulus die Gemeinde in Rom nicht kennt und ihnen geschrieben hat und Stellung nimmt zu den Problemen der Gemeinde, von denen er gehört hat und was er dazu meint. Und auf die Weise wollte er sich der Gemeinde in Rom vorstellen. Es ging zuletzt um Christ und Obrigkeit. Paulus wollte sich mit seinen Aussagen der Gemeinde vorstellen und schon ein wenig bekannt machen, bevor er Rom in Person besuchen konnte. Und heute sind wir ein Kapitel weiter und hören, mit welchen zum Teil auch banal erscheinenden Problemen sich Paulus befasst hatte und versuchen eine Einordnung. Aus Römer 14, die Verse 1 bis 13. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, wir sind des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. Und so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Konflikte im Zusammenleben von Menschen, die so tief reichen, dass sie die Gemeinschaft zerstören können. Es gibt sie in der Ehe, in Familien, in Teams, in Regierungskoalitionen. Das haben wir gerade erleben dürfen. Zu oft wurde das Vertrauen zerstört. Das gibt es in Kirchen und in Nachbarschaftsräumen. Das gibt es zwischen Ländern und es kommt leider immer wieder zum Krieg. Darum singen wir in unseren Gottesdiensten, dass Friede werde unter uns. Immer und immer wieder ist es zu solchen Konflikten gekommen und immer wieder kommt es auch heute zu ihnen. So werden zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, 39,9%, fast 40% der Ehen in Deutschland geschieden. Das Scheitern der Gemeinschaft ist Alltag und alltägliche Realität in unserer Welt. Und das war sie auch vor 2000 Jahren, als Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Rom schreibt. Die christliche Gemeinde in Rom ist in ihrer Gemeinschaft durch einen tiefreichenden Konflikt bedroht. Und dieser muss so bedeutsam gewesen sein, dass Paulus ihn in aller Ausführlichkeit behandelt. Das ganze 14. Kapitel, ja sogar sieben Verse, die ersten sieben Verse des 15. Kapitels verwendet Paulus auf dieses Thema. Und im Kern geht es bei diesem Konflikt um die Frage von Fleisch- und Weingenuss und vom Halten von Feiertagen. Die Schwachen, wie Paulus sie nennt, lehnen das generell ab. Die Starken halten es für möglich und werfen den Schwachen vor, dass sie nicht glaubensstark sind oder mutlos oder was auch immer und schauen auf sie herab. Und umgekehrt, die Schwachen denken womöglich, was sind die so überheblich und wie leichtgläubig sind sie, weil sie sich nicht an unsere Glaubensüberzeugungen halten. Doch wer sind eigentlich die Schwachen und wer sind die Starken? Streiten hier Judenchristen mit Juden, Heidenchristen mit Heidenchristen, Judenchristen mit Heidenchristen? Um welche unterschiedlichen sozialen Gruppierungen geht es denn hier überhaupt? Wir können dem Ganzen ein bisschen auf die Spur kommen, indem wir beide Positionen in einen größeren Zusammenhang stellen. Ein generelles Fleisch- oder Wein- oder Alkoholverbot gibt es in der Bibel nicht. Im Gegenteil. Der Verzehr von Fleisch wird in den Büchern Mose geboten und Wein in den Propheten und an anderen Stellen wird ausdrücklich erlaubt. Wir feiern jedes Abendmahl mit Wein, weil Jesus mit seinen Jüngern auch Wein zu sich genommen hat. Wunder von Kana, Hochzeit zu Kana, war das erste Wunder, das Jesus im Johannesevangelium getan hat. Es geht also nicht um das strenge Einhalten biblischer Gebote, sondern der Anlass für den grundsätzlichen Fleischverzicht war der Schwachen, waren nicht unbedingt die jüdischen Reinheits- und Speisegebote, sondern wahrscheinlich, viel wahrscheinlicher, die generellen Fleischverbote der römischen Kaiser. Es durften nämlich damals in Tavernen kein Fleisch mehr verkauft und verzehrt werden. Und die Schwachen haben sich an diese kaiserlichen Verbote gehalten, die Starken aber nicht. Warum? Im Jahr 49 nach Christus verbannt Kaiser Claudius die Judenchristen aus Rom, weil sie in seinen Augen Unruhe in den jüdischen Gemeinden stifteten. Und zurück blieben eine christliche Gemeinde aus einigen wenigen Judenchristen, aber zahlreichen Heidenchristen. Und die verbliebenen Judenchristen gehörten den unteren sozialen Schichten in Rom an, die Heidenchristen aber eher mehrheitlich den gehobeneren Schichten. Und während es für die besser gestellten Heidenchristen ohne Probleme möglich war, zu Hause statt in der Taverne Fleisch zu verzehren und Wein zu trinken, hatten die schlechter gestellten Judenchristen diese Möglichkeit nicht. Ihnen war der Fleischverzehr nur noch bei der Fleischverteilung im Zusammenhang mit heidnischen Kulthandlungen möglich, aber genau das wollten sie auf keinen Fall tun, denn da hatte man es ja mit Götzenopferfleisch zu tun. Man wusste auch nicht genau, wo es herkam, und zudem war es für sie außerdem überlebensnotwendig, nicht aufzufallen, nicht anzuecken, damit sie nicht wie die anderen Judenchristen aus Rom verbannt wurden. Und darum nennt Paulus sie folgerichtig Schwache, was im Griechischen auch Ohnmächtige oder Arme bedeuten kann. Das waren also arme Leute. Und der Konflikt in Rom ist damit einer zwischen den gut oder besser gestellten Heidenchristen, die sich über die kaiserlichen Verbote hinwegsetzen und hinwegsetzen konnten, und armen Judenchristen, die darauf angewiesen sind, nicht aufzufallen und darum ringen mussten, ihre Würde und Selbstachtung trotz allem zu wahren. Und wirklich bemerkenswert ist der Weg zur Lösung des Konflikts, den Paulus der Gemeinde in Rom vorschlägt. Paulus beschwört die allumfassende Bezogenheit des christlichen Lebens auf Jesus Christus, der für uns alle gestorben und auferstanden ist. Und dass er, Christus, derjenige ist, der sich überhaupt ein Urteil über uns erlauben darf. Das sollten wir untereinander nur sehr zurückhaltend üben. Beurteilen vielleicht noch ja, aber verurteilen sicher nein. Die Konfliktlösung des Paulus sieht also so aus: Die Christen in Rom sollten so leben, dass keiner dem anderen einen Grund bietet, auf den anderen herabzusehen und ihn zu verachten. Richtet vielmehr darauf euren Sinn, schreibt er, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Nach dem ersten Examen waren meine Frau und ich in Amerika und wir haben Gemeinden besucht. Und in vielen amerikanischen Gemeinden war es geboten, war es üblich, keinen Alkohol zu trinken. Man wollte denen, die mit Alkohol Probleme haben, keinen Anstoß oder Ärgernis geben. Und darum tranken konsequent alle keinen Alkohol. Ich merkte das bzw. wurde darauf aufmerksam, als wir mit einer Gruppe essen waren. Ich bestellte mir ein Bier. Alle anderen nur Softgetränke oder Wasser. Und da fragte ich nach und man erklärte mir, dass sie eben keinen Alkohol trinken, um niemanden ein Ärgernis zu sein. Da wurde ich verunsichert und entschuldigte mich und sagte, oh, das wusste ich nicht. Und ich fühlte mich schlecht und sagte, dann bestelle ich mir mal lieber kein Bier. Doch dann wurde mir gesagt, nein, nein, du bist ja ein Deutscher. Und als Deutscher ist man es ja von Kindesbeinen gewohnt, Bier zu trinken. Das ist ja für einen Deutschen wie die Muttermilch oder Wasser. Und da macht das nichts. Ich dürfe ruhig mein Bier trinken. Das sei Ihnen keine Anfechtung. War ich jetzt ein Starker, weil ich dankbar mein Bier trinken durfte? Oder waren meine amerikanischen Geschwister die Starken, weil sie Rücksicht nahmen auf die Schwachen ihrer Gemeinde, die Probleme mit Alkohol hatten? Oder ist das ein Sonderfall? Paulus jedenfalls meinte, richte nicht über deinen Bruder, weil er etwas tut oder etwas lässt. Das überlassen wir mal lieber Christus selbst. Das ist der Weg, den Paulus der Gemeinde in Rom weist. Und Paulus unterstreicht das noch mit einem Beispiel aus der antiken Gesellschaft. Da gibt es Knechte. Was sie tun, müssen sie verantworten gegenüber ihrem Herrn. Ein anderer Knecht hat ihnen nichts zu sagen. Also bitte schön, lieber Christ, wer bist du, dass du über einen anderen Christen richtest? Der steht doch und fällt seinem Herrn. Dem allein ist er verantwortlich. Und deshalb hat jeder nach seinem Gewissen zu handeln. Und dann kommt Paulus zu grundsätzlichen Überlegungen. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder wir sterben, wir sind des Herrn. Wir gehören zum Herrn, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Diese Verse spreche ich oft bei meinen Beerdigungen. Es scheint eine ganz besondere Kraft von ihnen auszugehen. Vielen Menschen geben sie Trost, wenn sie vor dem Sarg oder der Urne eines geliebten Menschen stehen. Und ich glaube, das hat etwas mit der Blickrichtung zu tun, die Paulus uns hier zeigt. Gerade angesichts des Todes helfen sie dabei, die Perspektive zu wechseln, diese Worte. Denn der Blick geht vom Sarg und vom Grab weg, hin zu einer Hoffnung, die weit größer ist als unser endliches Leben. Der Blick geht von unten nach oben, in die Zukunft, zum Himmel. Und das heißt für den Streitgegenstand, was man essen, trinken oder welchen Tag man feiern darf und welchen nicht, der Blick geht vom Streitanlass weg, hin zu Gott. Ein Perspektivwechsel findet statt. Die Streithähne sollten nicht mehr darauf schauen, was für Meinungen und Vorstellungen man hat, wer Recht hat oder Unrecht, Fleisch oder kein Fleisch, Bier oder kein Bier. Sie sollten sich nicht mehr gegenseitig für falsch halten, auch nicht für falschgläubig. Sie sollten stattdessen auf Gott schauen, an den sie ja alle glaubten. Der Predigtabschnitt will also genau diesen Perspektivwechsel auch in uns hervorrufen. Schaut nicht auf Meinungen und Einstellungen, sondern schaut gemeinsam auf Gott. Und entdeckt im anderen einen Menschen, der auch ganz mit Überzeugung und auch mit allem Ernst Christus nachfolgen will. Ich habe mich gefragt, was es eigentlich heißt, wenn wir uns selbst leben, wenn wir uns selbst sterben. Das ist ja schon eine etwas seltsame Ausdrucksweise, nicht so ganz alltäglich. Sich selber leben, was heißt das? Ist damit Egoismus gemeint, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist es an alle gedacht? Ist damit gemeint, unabhängig vom anderen zu sein? Geht das überhaupt? Ehrlich gesagt ist es doch so. Wir können gar nicht ohne andere Menschen leben, ohne Familie, ohne Partner, ohne Freunde, ohne Gemeinde, ohne andere Menschen. Und wenn es nur der Verkäufer ist, der uns die Lebensmittel, die wir brauchen, im Laden über die Theke reicht. Wir leben nicht uns selbst. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen. Wir sind darauf angewiesen, mit anderen zusammen zu leben. Wir leben nicht isoliert. Was heißt dann in diesem Zusammenhang Perspektivwechsel? Das heißt doch wohl, nicht immer nur auf sich selbst zu schauen, sondern im Leben auch auf Unerwartetes zu sehen. Es gibt im Leben immer wieder neue Anfänge, neue Freundschaften, Wege, die wir verlassen, wie wir gerade gesungen haben, neue Beziehungen, neue Träume, Aufbrüche, Genesung und Krankheit, neue Einstellungen und Meinungen. Und jede und jeder von uns entwickelt sich doch immer weiter im Laufe seines oder ihres Lebens. Und jetzt das andere, sich selber sterben. Was heißt denn das? Heißt das, dass wir uns nicht so wichtig nehmen sollen, absterben lassen, was uns eigentlich ausmacht? Oder bezieht es sich darauf, dass wir letztlich doch nicht allein, einsam und verlassen sterben, eben weil wir in die Gemeinschaft und zur Gemeinschaft der Gläubigen gehören? Und heißt es auch, dass Sterben nicht nur das Ende des Lebens meint? Es gibt natürlich auch ein Sterben im Leben angesichts des Todes von nahen Menschen, Krankheit, Einschränkungen, Verletzungen, Wunden. Da erleben wir das, den sogenannten kleinen Tod, Abschiede, Ende von Träumen, Ende von Lebensabschnitten. Das gibt es natürlich auch. Auch diese Dinge erfahren wir immer wieder mitten in unserem Leben. Aber auch da heißt es, wir sind nicht allein. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. So ist die Idealvorstellung des Paulus. Und Paulus kannte das alles auch. Und deshalb macht er dann den Römern und uns klar, wir leben nicht uns selbst und wir sterben nicht uns selbst, sondern wir gehören zu Gott im Leben und im Sterben und im Tod. Und das ist der ganz große Perspektivwechsel. Schau nicht immer nur auf dich. Schau nicht auf dich selbst und deinen Vorteil oder auf dein Leiden. Es gibt etwas darüber hinaus. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hin? Oder wie kriegen wir das hin? Den Blick auf Gott und sein Geschenk an uns zu lenken. Das Geschenk des gelingenden Lebens und des friedvollen Sterbens. Paulus nennt das dem Herrn leben und dem Herrn sterben. Entschuldigung, wenn ich jetzt etwas in die Grammatik gehe. Meine Kinder sagen sowieso, ich bin ein Grammatikverrückter. Dem Herrn ist ein Dativ. Und der Dativ drückt im Deutschen meist eine Beziehung aus. Wozu oder wohin etwas gehört oder jemand gehört. Und Paulus sagt damit, zuallererst gilt, dass du zu Gott gehörst. Du gehörst zu Gott. Aber, und das ist der nächste Perspektivwechsel, die Beziehung zu Gott befreit uns doch auch von den Ansprüchen, die andere Menschen an uns haben und auch von den eigenen Ansprüchen, die wir an uns selber stellen. Ein Mensch gehört zu Gott, das heißt auch andere haben keinen Anspruch auf ihn, sondern ich bin allein Gott verantwortlich und nicht den Ansprüchen, die andere oder gar ich selbst an mich stelle. Und wieder andersherum baut das auch eine Brücke zwischen den Menschen, auch über Streit und unterschiedliche Meinungen hinweg. Und so entsteht eine Gemeinschaft, die durch unterschiedliche Anschauungen nicht getrennt werden darf, weil sie nicht in Meinung, sondern durch Gott und auf Gott begründet werden. Und im Blick auf Gott können also die römischen Christen ihren Streit überwinden. Und im Blick auf Gott können auch wir aufeinander offen zugehen, egal wie unterschiedlich wir sind, egal wie unterschiedlich wir denken oder glauben. Denn letztlich gilt auch für uns, dass Leben und Sterben seinen Sinn in sich selbst hat, weil es ein Geschenk ist, weil es von Gott geschenkt ist, weil Gott uns annimmt, so wie wir sind. Es geht also nicht um richtige oder falsche Meinung, auch wenn uns das in Glaubensdingen manchmal schwerfällt, den anderen oder die andere stehen zu lassen. Es geht nicht darum, die Ansprüche anderer oder meinen eigenen zu genügen. Es geht nicht darum, was wir im Leben geleistet oder vollbracht oder erwirtschaftet haben. Es geht allein um die Verbindung zu Gott, um diesen Perspektivwechsel. Und im Blick auf ihn erkennen wir, es ist alles Gnade, es ist alles Geschenk. Mein ganzes Leben und Sterben mit allem, was dazugehört, mit Freud und Leid, ist geborgen in Gottes Liebe. Jesus ist für uns alle gestorben und auferstanden. Der heutige Sonntag, der zweitletzte im Kirchenjahr, auch der Volkstrauertag, ist der Sonntag, an dem wir uns in der Kirche erinnern lassen an das Gericht. Wir haben es in der Lesung gehört. Gott gegenüber, Jesus gegenüber, haben wir einmal Rechenschaft abzulegen für unser Leben. Aber dieses Gericht, Anke hat es schon in ihrer Begrüßung gesagt, entscheidet nicht mehr über unser Heil. Denn Jesus, unser Richter, ist ja auch unser Retter. Und so gilt, wir werden ohne Verdienst gerecht gesprochen, allein aus Glauben. Sola fide. Wenn unser Herr richten wird, dann wertet er auch unsere Taten, nennt Böses Bös und Gutes Gut. Und dann wird sich erweisen, was angesichts der Ewigkeit noch Bestand hat. Aber wenn Jesus uns richtet, dann brauchen wir es nicht zu tun. Und darum sollten wir nicht richten, einer über den anderen, und uns womöglich für was Besseres halten, denn wir sind alle Sünder und Sünderinnen. Aber uns allen wurde bereits vergeben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen das Lied 262 im Roten Gesangbuch, die Verse 1 bis 3 und 6 bis 7, Sonne der Gerechtigkeit.